SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Bernhard Seiler. Guten Tag. Das Rätselraten um die künftigen Bundesminister hat zumindest teilweise ein Ende. Am Vormittag hat die CDU bekannt gegeben, wer die Ministerposten besetzen soll, die ihr gemäß Koalitionsvertrag zustehen. 4 Männer sind vorgesehen und 3 Frauen. Eine von ihnen ist die bisherige Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg, Nina Warken. Sie soll Gesundheitsministerin werden und damit den SPD-Politiker Karl Lauterbach ablösen. Er hat ihr seine Unterstützung zugesagt.
Die designierte Nachfolgerin Frau Warken wird bei mir auf jeden Fall auf Unterstützung treffen. Ich werde am Anfang alles tun, um es ihr leicht zu machen, ins Amt zu finden. Ich wünsche ihr Glück und Erfolg. Es ist wichtig für die gesamte Bevölkerung. Es sind wichtige Reformen vor uns und ich glaube, dass sie da eine gute Chance hat, das auch umzusetzen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihr dabei zu helfen.
Auch die CDU Rheinland-Pfalz wird am künftigen Kabinettstisch vertreten sein, und zwar durch Patrick Schnieder. Er soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Der Jurist aus der Eifel sitzt für den Wahlkreis Bitburg im Bundestag. Von 2009 bis 2021 war er dort Mitglied im Verkehrsausschuss. Über die weiteren Ministerbesetzungen berichtet jetzt Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann und beginnt mit einer weiteren Personalie aus Baden-Württemberg.
Kanzleramtsminister wird Thorsten Frey, bislang parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Erster CDU-Außenminister seit über 60 Jahren wird Außen- und Verteidigungsexperte Johann Wadephul aus Schleswig-Holstein. Von dort kommt auch Karin Prien. Sie soll an die Spitze des Bildungs- und Familienministeriums wechseln. Aus der Energiewirtschaft ins Wirtschaftsministerium führt der Weg der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche aus dem Landesverband Brandenburg. Das neu gegründete Digitalministerium soll der Manager Carsten Wildberger führen. Er ist unter anderem Vorstandschef einer großen Elektronikhändlerkette.
Auch bei der Schwesterpartei CSU gibt es bereits Namen. So soll nach Informationen aus einer Sitzung des CSU-Vorstands Parteivize Dorothee Bär Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt werden. Neuer Agrarminister wird demnach der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Rainer, nachdem sich der Favorit von Parteichef Söder, Bauernpräsident Günther Felsner, nach viel Kritik von Umwelt- und Tierschützern zurückgezogen hatte. Neuer Bundesinnenminister wird nach Informationen aus Parteikreisen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Fehlen jetzt noch die Ministerbesetzungen der SPD. Die sollen erst nach Abschluss des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag ab Mittwoch bekannt gegeben werden. Wie entwickeln sich die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine weiter? Das ist nach wie vor schwer zu sagen, denn einer der Beteiligten, US-Präsident Trump, tut sich weiterhin nicht dadurch hervor, dass er in Sachen russischer Angriffskrieg in der Ukraine eine klare, erkennbare Linie verfolgt. Zwar scheint er insgesamt eher der russischen Position was abgewinnen zu können, aber nun hat er sich am Rande des Papstbegräbnisses unter 4 Augen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen und beide haben sich hinterher ziemlich positiv über dieses Treffen geäußert. Könnte es sein, dass Trump und Selenskyj eine gemeinsame Linie finden für Gespräche mit Russland? Die Historikerin Susanne Schattenberg hat heute früh in SWR aktuell dazu gesagt, sie sehe nicht mehr als einen Hoffnungsschimmer.
Bisher schien es ja so, als sei Putin zu dem großen Trump-Flüsterer geworden, der ihm sagt, was er gegenüber Selenskyj fordern soll. Und das hat er dann durchgesetzt. Und ob Selenskyj jetzt in diese Rolle kommt, dass er sozusagen Trump einflüstern kann, was die richtige Linie ist, worum es hier geht, um Freiheit und Demokratie, das wird sich noch zeigen müssen. Also das ist, denke ich, das gravierend und unberechenbare an der jetzigen Situation, dass wir eben mit Trump überhaupt nicht wissen, was er als nächstes tut, weil er sich wirklich ständig ändert.
Die jüngsten Aussagen von Trump lauten unter anderem, Russland solle mit dem Schießen aufhören, also etwas Druck auf Putin. Aber andererseits, Selenskyj könnte wohl bereit sein, die von Russland annektierte Halbinsel Krim aufzugeben. Der hatte das aber wiederholt ausgeschlossen. Angesichts der Bedrohung durch Russland hat auch die Bedeutung des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO wieder zugenommen. Zuletzt sind unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine ja Schweden und Finnland dem Bündnis beigetreten. Aktuell gehören 32 Länder der NATO an. Deutschland ist schon seit 70 Jahren dabei und daran wird heute mit einem Festakt in Brüssel erinnert. Im Hauptquartier der Allianz werden Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsminister Pistorius erwartet. Der offizielle Beitritt der Bundesrepublik zur NATO war zwar am 6. Mai 1955, aber am 6. Mai soll Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Deshalb wurde die Feierstunde in Brüssel auf heute vorverlegt. Im Fußball entscheidet manchmal nicht nur der ins Tor geschossene Ball über das Ergebnis, sondern auch ein auf den Platz geworfenes Feuerzeug. Das ständige Schiedsgericht hat nun endgültig entschieden, dass das Bundesliga-Hinspiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom Dezember mit 2:0 für Bochum gewertet wird. Wegen eines Feuerzeugs, das aus dem Union-Block geworfen wurde und den Bochumer Torwart Patrick Drewes am Kopf traf. Das Spiel wurde in der 92. Minute deshalb für mehr als 25 Minuten unterbrochen. Nach Toren endete es 1:1. Die jetzt bestätigte Wertung mit 2:0 hilft Bochum aber im Abstiegskampf kaum. Die Berliner haben den Klassenerhalt längst sicher.
Fokus Südwest.
Insektenexperten bereiten sich im Südwesten auf die Saison der Tigermücke vor. Der Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage Reichle sagt, auch dieses Jahr müssten noch mal mehr Gebiete behandelt werden. Er schlägt einen Strategiewechsel vor. Wie der aussehen soll, berichtet Moritz Kleiß.
Aufklärung, Beratung, Motivation. Darauf setzt KAPS-Chef Reichle dieses Jahr erstmals in Kehl. Die Stadt gibt jedes Jahr eine 250.000 Euro aus, um Gebiete rund um Krankenhäuser und Altenheime tigermückenfrei zu bekommen. Das werden aber trotzdem von Jahr zu Jahr mehr Flächen, weil aus dem Ausland oder den Nachbarstädten sonst wieder neue Tiere kommen würden. Deshalb sollten die Anwohner selbst mehr eingebunden werden und in ihren Gärten zum Beispiel die Brutmöglichkeiten für Tigermücken entfernen. Die Mückenart breitet sich seit 3 Jahren massiv im Südwesten aus. Eine komplette Ausrottung sei nicht mehr möglich, sagt Reichle.
In Landau in der Pfalz gibt es einen neuen Ansatz, damit Kinder sicher mit dem Rad in die Schule kommen. Dazu fahren sie gemeinsam mit Erwachsenen in einer Fahrradkolonne, dem sogenannten Bizi-Bus, in die Schule. Organisatorin Jenny Vollmann von der Stadt sagt, das sei nicht nur gut fürs Klima, sondern verbessere hoffentlich auch die Situation vor den Schulen.
Wir haben eigentlich an allen Schulen das Problem, dass es gerade morgens zu wirklich gefährlichen Situationen kommt, eben weil Eltern eben ihre Kinder mit dem Auto bringen möchten und dabei halt in der Eile auch manchmal übersehen, dass da eben noch andere laufende oder fahrende Kinder sind. Und dieses Problem möchten wir unter anderem mit dem Bizi-Bus lösen. Wir haben noch ein paar andere Methoden, aber das soll eine der entscheidenden sein.
Bislang nimmt in Landau eine Schule an dem Projekt teil. Die Stadt hofft, dass sich weitere anschließen. In Pforzheim sind in der vergangenen Nacht mehr als 30 geparkte Autos beschädigt worden. Tatverdächtig ist ein 55-jähriger Mann, den die Polizei festgenommen hat. Einzelheiten von Andreas Faut.
Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der gegen 3 Uhr den Lack von Fahrzeugen in der Pforzheimer Nordstadt zerkratzte. Die Polizei nahm den 55-Jährigen vorläufig fest. Es habe Anhaltspunkte für eine psychische Ausnahmesituation des Tatverdächtigen gegeben. Daher wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden insgesamt 36 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen 5-stelligen Betrag. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit früheren Fahrzeugbeschädigungen gibt.
Und dann war da noch
die japanische Millionenstadt Osaka, die Menschen ab 65 verbieten will, in der Nähe von Geldautomaten zu telefonieren. Klingt erstmal ziemlich skurril. Der Hintergrund ist, die Stadt will verhindern, dass ältere Menschen Opfer von Enkeltrickbetrügern werden. Die setzen ihre Opfer oft so unter Druck, dass sie während des laufenden Telefonats zum Geldautomaten gehen und ohne nachzudenken Geld abheben oder direkt überweisen. Das geht nämlich in Japan. Das Verbot soll diesen Betrug verhindern. Aber wie soll das Ü65 am Geldautomaten-Telefonierverbot überhaupt durchgesetzt werden? Dazu unser Korrespondent Nils Walker.
Die Verantwortung wird dabei zu den Banken geschoben und es wird wahrscheinlich große Hinweisschilder geben, Aufkleber auf den Automaten. Und wenn die Bank geöffnet hat, dann sind ja auch die Mitarbeitenden in der Pflicht. Und in Zukunft soll sogar eine KI in die Automaten eingebaut werden, die eben erkennt, wie alt bist du und telefonierst du gerade. Ein bisschen Zeit ist aber noch für die ganze Geschichte. Die Regel soll ab Oktober gelten.
Da kann man sich aber auch fragen, warum nicht einfach allen das Telefonieren am Geldautomaten verbieten? Dann hätte es die KI leichter Und das Ganze hätte auch nicht den Beigeschmack der Altersdiskriminierung.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.